Warten. Das ist etwas, das wir wahrscheinlich nicht so gerne machen. Warten. Was ist eigentlich Warten? Warten ist doch eigentlich nichts tun, nur in stressig. Wenn ich warte, dann warte ich auf etwas, dass ich etwas weitermachen kann oder tun kann, aber ich weiß, ich kann es nicht tun und es bringt mich unter Druck und es ist irgendwie so eine Sackgasse und ich kann verzweifeln, ich komme unter Druck und es ist einfach nur stressig. Ich habe es einmal ganz extrem erlebt. Während meinem Studium bin ich für 6 Wochen nach Paraguay geflogen zu meiner Familie, um dort ein Praktikum zu machen. Ich wollte ja ein bisschen kennenlernen, ob die Gemeindearbeit da drüben, ob das mir liegen könnte oder nicht. Und dachte, ich mache ein Praktikum drüben und bin rübergeflogen. Ich bin am Flughafen Frankfurt angekommen und ich wusste, ich muss jetzt nach London fliegen. Und dort habe ich nur ganz kurz Zeit, um umzusteigen, um dann nach Brasilien rüberfliegen zu können. Ich habe mich vorher im Internet erkundigt, mit wie viel Zeit sollte ich denn rechnen, wenn ich da umsteige. Und dann steht da, ja, also 2 Stunden sollte man schon brauchen wahrscheinlich, damit du von dem einen Terminal, wo ich ankommen sollte, zum anderen kommen und ins Flugzeug einsteigen kannst. Also Minimum 2 Stunden. Ich habe auf meinen Flugplan geschaut und gesehen, oh, du hast nicht mal 1 Stunde Zeit. Das wird spannend. Und jetzt stehe ich in Frankfurt am Flughafen, am Gate und warte auf mein Flugzeug, dass es kommt. Und ich warte und ich warte. Und das Flugzeug kommt nicht. Ich warte länger. Irgendwann kommt eine Durchsage. Der Flug hat Verspätung, 1/2 Stunde. Und ich merke, es geht nicht. Ich hab Stress, ich habe Druck, ich muss zum anderen Flugzeug. Und jetzt habe ich nur 1/4 Stunde oder 1/2 Stunde, um von einem Terminal zum anderen zu kommen. Und die sich auskennen, die wissen, London, der größte Flughafen Europas, das wird sportlich. Und ich warte und ich warte. Irgendwann kommt das Flugzeug, ich darf einsteigen und ich sitze und bin ganz schön unter Druck und irgendwann geht's los in die Luft und irgendwann auch wieder runter nach London und steige aus und jetzt muss ich mich spurten und ich laufe los mit meinem Koffer in der Hand, gebe Gas und dann muss ich wieder warten an der Security. Da gibt's auch noch eine Drogenkontrolle, ich muss wieder warten. Und ich sehe auf dem Bildschirm, mein Flug steht auf Rot. Boarding completed. Also, Flugzeug soll scheint weg sein. Ich dachte mir, ich gebe es nicht auf und ich bin durch. Und dann war der schnellste Kofferläufer der Geschichte. Durch London so durchgelaufen, Slalom gelaufen. Und natürlich war das Gate am anderen Ende vom Terminal und ich sehe kein Mensch mehr da, außer 2 Mitarbeiter. Ich renne mit meinem Koffer hin. Und ich frage, ist Flugzeug noch da? Ja, es ist noch da, du kannst noch einsteigen. Da ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Hätte ich das vorher gewusst, dann wäre Warten gar nicht so schwierig gewesen. Uns geht es im Leben vielleicht ganz häufig ganz ähnlich. Wir müssen warten und das macht keinen Spaß. Es artet in Stress aus. Und wenn am Ende alles gut ist, dann ist es auch toll, aber nicht immer ist es so. Manchmal kann es auch katastrophal enden. Ganz besonders, wenn es Dinge sind, die wir immer wieder vor Jesus bringen, Steffen hat es in der Einleitung schon gebracht, da kann es richtig schwer werden. Wie wird es weitergehen? Wir brauchen die Hilfe Jesu, aber tut nichts, wir müssen warten. Ähnlich geht es einem Mann in der Bibel, der auch auf Jesus warten musste. Und der Mann, wir werden es gleich sehen, der hatte definitiv keine Zeit zu warten. Da ging es um Leben und Tod. Aber Jesus lässt auf sich warten. Der Text heute, der steht in Markus Kapitel 5. Markus Kapitel 5, die Verse 21 bis 43. Markus 5, Abvers 21. Und wir lesen jetzt zunächst einmal nur bis Vers 34 und später dann die restlichen Verse. Markus 5, Abvers 21. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm.
Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und du fragst, wer hat dich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagt Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt. Soweit mal der Text. Wie gesagt, den Rest, den lesen wir gleich noch. Wenn wir uns hier mit diesem Jairus mal beschäftigen, dem Vater des Kindes, der hier zu Jesus kommt, ich glaube, da können wir uns gar nicht richtig vorstellen, was der arme Mann durchgemacht hat. Ich bin noch weit weg vom Vatersein, aber ich versuche mich mal so ein bisschen da hinein zu versetzen. Das war ein Wechselbad der Gefühle. Der Mann, er ist verzweifelt, er kann nicht mehr. Seine Tochter, er muss zusehen, wie sie stirbt. Er ist hoffnungslos und dann kommt doch wieder die Hoffnung auf. Da kommt Jesus an, er kommt zurück in die Stadt und vielleicht ist doch noch Hoffnung da, vielleicht kann er doch noch helfen. Wie es weitergeht mit seinem Wechselbad der Gefühle, das lesen wir gleich noch. Aber wir lernen hier nicht nur einen Mann kennen, sondern auch eine Frau, deren Leid nicht zu unterschätzen ist. Wir lesen hier eigentlich 2 Lebensgeschichten, die sehr parallel verlaufen, viele Gemeinsamkeiten haben, die wir uns jetzt ein bisschen anschauen möchten. Zum ersten Punkt, den wir uns anschauen möchten, der Glaube und der Alltag. Jairus, so heißt der Vater, er ist verzweifelt. Es ist eine riesengroße Not auf ihn hereingebrochen, auf ihn und seine Familie. Seine Tochter ist sterbenskrank. Und er weiß, es geht dem Ende entgegen, die Ärzte, sie können nichts mehr tun. Und jetzt geht er zu Jesus und hofft, dass er irgendwie helfen kann. Und das war wirklich eine schlimme Situation für die Familie. Vermutlich, so lesen wir es im Lukas-Evangelium, war das die einzige Tochter der Familie. Das bedeutete, dass der Jairus und seine Frau die Hoffnung hatten oder ja, darauf angewiesen waren, dass diese Tochter eines Tages sie pflegen wird und versorgen wird, wenn sie im Alter sind, denn es gab keine Rentenversicherung oder Pflegeversicherung oder irgendwas. Da mussten die Kinder dafür sorgen, dass es den Eltern irgendwie ja, gut geht. Das heißt, es war nicht nur ein Krankheitsdrama, sondern auch ein finanzielles Drama oder Zukunftsdrama für die Familie. Wer war denn dieser Jairus? Wir haben gelesen, es war ein Synagogenvorsteher. Das war ein tiefgläubiger Mann, der moralisch untadelig war, der das Gute suchte für die Menschen, für die Gemeinde und ja, wahrscheinlich auch etwas wohlhabend war. Das war nicht vergleichbar mit den Pharisäern, die irgendwie so eine Selbstgerechtigkeit an den Tag legten. Da waren Synagogenvorsteher meistens anders, ja, vielleicht vergleichbar mit einem Ältesten heute. Also ein Mann, wo man sagt, wirklich ein vorbildlicher Mann, der Gutes tut, der dem Herrn vom ganzen Herzen dient, wo sich durchaus die Frage stellt, warum passiert gerade ihm so etwas? Der ist doch so vorbildlich, der hat es nicht verdient. So ein Mann war ja Iris. Warum dann trotzdem dieses Leid? Leider sind vorbildliche Menschen und die sich viel investieren, Verantwortungsträger, nicht vor der Not bewahrt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade sie mehr ertragen müssen oder große Schwierigkeiten haben, als vielleicht sonst ein anderer Mensch hat. Auch sie werden vor etwas nicht bewahrt. Und Jairus als gläubiger Mensch, er tut etwas, was du ganz bestimmt auch tust. Er geht zu Jesus, er sucht Hilfe bei Jesus, der seine letzte Hoffnung ist. Und das jetzt ganz schnell. Jesus, er war auf Missionsreise, er kommt zurück in das Dorf. Jetzt muss es schnell gehen, bevor die Tochter tot ist. Und er läuft zu Jesus und fragt nach Hilfe. Er wirft sich zu Boden, drückt damit seine Demut aus und sagt, Herr Jesus, ich kann nichts mehr. Ich bin am Ende, ich bin verzweifelt. Du bist höher, du bist größer. Ich bin jetzt auf dich angewiesen. Mein ganzes Leben, all meine Verzweiflung, das lege ich jetzt dir zu Füßen und du musst jetzt machen, ich kann es nicht mehr. So wirft er sich vor Jesus und er weiß, in dieser Not bin ich jetzt von der Gnade Jesu abhängig und dass er etwas tut. Und das ist diese frohe Botschaft, die uns hier im ersten Punkt verkündigt wird. Jesus, er schenkt uns einen Glauben, der auch im Alltag tragfähig ist. Der Glaube ist keine Sonntagssache, die wir ja im Gottesdienst immer wieder mal auspacken, sondern er hält auch in der größten Not. Wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir nicht mehr können, wenn wir verzweifelt sind, dann hilft uns der Glaube an Jesus, zu Jesus zu kommen. Auch wenn der Glaube klein ist, nicht stark ist, wir können damit zu Jesus kommen. Er ist trotzdem da und hört zu. Jetzt aber die spannende Frage, was tut Jesus? So kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, der Glaube und die Magie. Jetzt wechselt hier in dieser Geschichte die Kamera. Jetzt haben wir Jairus gesehen und jetzt schwenkt die Kamera auf eine Frau, die auch vom Leid gezeichnet ist. Seit 12 Jahren. 12 Jahre ist eine lange Zeit. Wo warst du vor 12 Jahren? Da war ich, glaube ich, gerade aus der Schule draußen. Hat sie ein schweres Leiden. Vermutlich ein chronisches Menstruations- oder Gebärmutterleiden. Das weiß ich aber nicht so genau. Auf jeden Fall etwas sehr Schmerzhaftes und sehr Hartes. Um das irgendwie behandeln zu können, da hatte sie leider keine Versicherung, die sie da unterstützt hat und gesagt hat, naja, den Betrag zahlen wir dir aus, dass du da irgendwie Hilfe bekommst. Nein, sie musste alles selber finanzieren und Geld ausgeben und das hat so weit geführt, dass sie pleite war. Sie hatte nichts mehr. Sie war in die Armut abgeschlittert. Nichts mehr da. Der ein oder andere von euch, der hat sicherlich auch schon so einen Ärztemarathon hinter sich. Das ist frustrierend. Vor allem, wenn man merkt, die können einem nicht helfen. Man weiß nicht weiter. Das ist richtig nervig. Aber viel schlimmer als das war folgendes Problem. Mit dieser Krankheit, die die Frau hier hatte, galt sie im Volk als unrein. Hört mal, was wir im 3. Buch Mose lesen, wo ja Gesetze gegeben wurden, wie mit solchen Frauen oder Menschen umgegangen werden soll. Im 3. Mose Kapitel 15, da lesen wir folgende Verse. Alles, worauf sie in ihrer Absonderung liegt, wird unrein sein. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein sein. Und jeder, der ihr Lager berührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und er wird bis zum Abend unrein sein. Hey, das ist doch krass, oder? Warum denn sowas? Die Frau kann doch nichts dafür. Sie unrein, abgesondert, sie gehört eigentlich nicht zum Volk Gottes dazu. Sie passt nicht dazu. Warum lässt Gott so ein Gesetz zu? Das galt übrigens auch für Frauen, die ganz normal ihre Tage haben. Nicht nur für solche, die jetzt eine Krankheit haben. Warum macht Gott so etwas? Gott betreibt hier sowas wie Erlebnispädagogik, könnte man sagen. Er möchte den Menschen zeigen, er möchte seinem Volk zeigen, dass die Sünde, die wir in uns tragen, die immer wieder zum Vorschein kommt, nicht gut ist. Sie macht uns unrein und nicht passend zu Gott oder seinem Volk. Wir müssen gereinigt werden, dass wir wieder dazugehören können. Und so sollte das Monat für Monat oder immer, wenn diese Krankheit auftrat, das Volk daran erinnern, hey, Freunde, wir haben noch ein tieferes Problem, von dem wir geheiligt werden müssen, das wir nicht einfach so akzeptieren dürfen. Und so lebte diese Frau. Wenn sie im Bett lag, war das Bett unrein. Wenn sie auf einem Stuhl saß, war der Stuhl unrein. Wenn ihr Mann sie berührte, war er unrein. Wenn irgendein anderer Mensch sie berührte, machte das den Menschen unrein. Und so lebte sie eigentlich 12 Jahre lang in Quarantäne. Kennst du vielleicht noch ein bisschen von Corona? Weiß nicht, der eine oder andere von euch hatte bestimmt Corona. Da war man dann vielleicht 12 Tage in Quarantäne, aber 12 Jahre? Die Frau, die war nicht nur körperlich fertig, die war auch psychisch durch. Sie war abgeschirmt vom sozialen Leben, vom Gemeindeleben. Der ging es definitiv nicht gut. Und auch ihre letzte Hoffnung war wie bei Jairus, Jesus. Und so drängt sie sich durch die Menschenmenge hindurch, zwingt sich da irgendwie hindurch, ihr ist es egal, dass sie jetzt ganz viele Menschen berührt, um nah bei Jesus zu sein, ihre Hand auszustrecken und mit dieser Hoffnung geheilt zu werden. Und tatsächlich, es funktioniert, sie ist geheilt und ihr Leiden ist beendet, sie ist frei, endlich nach 12 Jahren. Und dann dreht sich Jesus um. Die Frau, ihr trifft der Schlag. Denn sie weiß, sie hat jetzt einen Riesenmist gebaut. Sie hat nicht nur ganz viele Menschen berührt, die jetzt eigentlich unrein sind, sondern auch Jesus, den großen Lehrer, den Propheten, den Meister, den hat sie berührt und der ist jetzt eigentlich auch unrein. Und das gibt jetzt bestimmt riesen Ärger, denkt sie sich. Der Tag, der war gelaufen für die Menschen. Die hätten jetzt eigentlich alle nach Hause gehen müssen, sich reinigen lassen und am nächsten Tag können sie dann wieder loslegen. Eigentlich dachte sich die Frau, wenn ich alle Menschen unrein mache, mit meiner Krankheit, wenn ich sie berühre, dann hilft es doch bestimmt, wenn ich den einen, der absolut rein ist, berühre, dann strahlt seine Reinheit bestimmt auf mich ab und macht mich rein. Das war ihre Hoffnung. Aber dass es jetzt doch umgekehrt gelaufen ist, damit rechnet sie nicht. Aber nein, das ist vollkommen richtig. Die Reinheit des einen macht uns Menschen rein, sodass wir leben dürfen und gesund werden. Wir müssen nur zu ihm kommen und unsere Herzen durch sein Blut reinigen lassen. Aber was hat Jesus vor? Warum dreht er sich um und schenkt dieser Frau Beachtung? Der Jairus, er wartet doch. Warum lässt er die gute Frau nicht im Glauben? Müsst ihr euch vorstellen, der Jairus, der stand daneben, der war ganz hippelig, sagt, Jesus, komm, Meine Tochter, die ist fast tot und du lässt dich hier von dieser Frau aufhalten. Freu dich doch, dass du ihr geholfen hast. Jetzt können wir doch schnell gehen. Aber Jesus, er bleibt stehen. Denn er hat noch eine ganz, ganz wichtige Botschaft für diese Frau und für die Menschen drumherum. Er sagt der Frau, möchte ihr zeigen, dein Glaube hat dich gerettet. Sie hat darauf vertraut, dass Jesus helfen kann, sie heilen kann. Ohne dass sie irgendetwas zahlen muss, wie sie es bei den Ärzten getan hat, oder irgendetwas leisten muss, bringen muss. Nein, ganz allein, weil sie vertraut, weil Jesus helfen möchte. Hätte Jesus das jetzt einfach hingenommen, ohne dieser Frau irgendwie Beachtung zu schenken, dann wäre diese Frau und die Menschen drumherum wahrscheinlich in dem Glauben verblieben, dass Jesus vielleicht durch Magie heilt. Sie hätten einen Glauben an eine Magie entwickelt und aufgebaut. Und weil ich Jesus berührt habe, werde ich gereinigt. Das hat so etwas Magisches, so einen Zauber hat es irgendwie dabei. Aber Jesus, er ist kein Zauberer. Nein, er ist der Retter, ein Heiland, der eine persönliche Beziehung möchte und nicht einfach die Massen abfertigt, sondern der jeden Einzelnen kennt, der dich kennt und dir helfen möchte. Und deshalb spricht Jesus hier diese Frau auch mit Tochter an. Genauso übrigens wie Jairus über seine Tochter spricht. Du bist mir wichtig. Du bist meine Tochter. Ich will dir helfen. Und jetzt führt Jesus diese Frau praktisch in eine persönliche Beziehung. In eine Beziehung, wie es Vater und Tochter haben. Nicht zwischen Arzt und Patient, einfach mal hier abwischen und helfen. Nein, es ist eine persönliche, tiefgehende Beziehung, die Jesus hier dieser Frau schenkt. Wir halten fest, Jesus, es geht ihm nicht um Magie oder Menschenabfertigung. Nein, es geht ihm um eine persönliche Beziehung. Du bist ihm wichtig. Er möchte dich sehen und dich heilen. Aber das Thema heute, das lautet ja auf Jesus warten. Und deshalb wenden wir uns jetzt wieder diesem Jairus zu. Er wartet, er ist ungeduldig und dann lesen wir jetzt weiter, was passiert. Wir kommen zum dritten Punkt, der Glaube und die Fakten. Und dann passiert das, was alle befürchtet haben. Das Worst-Case-Szenario tritt ein. Und wir lesen weiter ab Vers 35. Markus Kapitel 5, ab Vers 35. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühst du den Meister noch länger? Jesus hatte zugehört. Er wandte sich dem Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talita, kum. Das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemanden etwas davon zu erzählen. Und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Der Jairus, der diese Todesnachricht bekommt, er ist in tiefer Trauer. Die Tochter ist tot. Das, was er nicht wollte, ist eingetroffen. Ja, er hat schon irgendwie damit gerechnet, aber wahrhaben kann er es nicht. Vielleicht hat der ein oder andere selber schon liebe Menschen verloren und kann da mitfühlen. Ich selber hatte in meiner Zeit als Bestatter, musste ich leider auch das ein oder andere Kind beerdigen. Kleine Babys, größere Kinder. Und das ist ein grausamer Anblick. Das ist nicht schön. Man sieht das Kind da liegen, tot. Man weiß einfach, das gehört da nicht hin. Das gehört nicht in diesen Sarg hinein. Wie kann Gott so etwas zulassen? Das Kind, es soll doch spielen, es soll toben, es soll lachen, es soll in die Schule gehen. Aber hier im Sarg, das gehört da nicht hin. In der Regel sind die Angehörigen erstmal in einem Schock. Sie wissen nicht mehr, können es nicht wahrhaben und so muss es dem Jairus gegangen sein.
Und mitten in diese Ohnmacht, in diesen Schock hinein, spricht Jesus zu Jairus: Fürchte dich nicht, glaube nur. Gottes Gnade und sein Helfen hält sich nicht an einen Zeitplan oder an irgendwelche Fakten. Für uns Menschen, da scheint die Situation unmöglich zu sein. Jesus ist vielleicht sogar ein Versager, einer, der zu spät kommt. Wir mussten zu lange warten. Aber für Jesus, da macht es keinen Unterschied, ob er jemand vom Fieber heilt, von irgendeiner Krankheit, vom Krebs, oder ob er einen Toten auferweckt. Beides ist für ihn gleich, weil er der Herr über den Tod ist. Für ihn macht es keinen Unterschied. Vertraue mir, habe Geduld. Für Jesus macht es keinen Unterschied, ob er jemandem hilft, der auf der Arbeit Schwierigkeiten hat oder schon komplett arbeitslos ist. Für ihn macht es keinen Unterschied, ob es finanziell gerade schwierig ist oder ob du schon komplett pleite bist. Für ihn macht es keinen Unterschied, ob du nur ganz wenig beten kannst und es dir schwerfällt oder ob du gar nicht mehr beten kannst. Er kann trotzdem helfen, weil er der Herr der Herren ist. Und so lässt sich Jesus nicht zur Eile treiben oder irgendwie aus der Ruhe bringen. Leider geht es uns oft so wie den Jairus. Wir werden ungeduldig oder wie mir am Flughafen. Man wird ungeduldig, man macht sich Stress, aber es lohnt sich, auf Jesus zu warten. Warum lohnt es sich, auf Jesus zu warten? Weil Jesus es gut mit dir meint. Er will das Beste für dich. Er weiß, was du brauchst und wann du es brauchst. Das ist jetzt was ganz Interessantes, was wir hier eigentlich lernen in dieser Geschichte. Gerade weil Jesus nicht zu Jairus nach Hause sprintet und der Tochter sofort hilft, als sie am Leben ist, schenkt Jesus dem Jairus und seiner Familie viel mehr, als Jairus erwartet hat. Jairus kam zu Jesus mit dem Glauben, dass Jesus seine Tochter heilen kann. Und das traute Jesus zu. Das war so der erste Punkt, dieser Alltagsglaube. Ja, Jesus, im Alltag kann er helfen, er kann heilen. Und jetzt komme ich damit einfach mal zu ihm und bringe es ihm. Aber leider scheint Jesus nicht danach zu handeln. Jesus, er verlangt aber auch viel mehr von Jairus, als Jairus erwartet hat. Als die Tochter tot ist, scheint auch der Glaube von Jairus wahrscheinlich erstmal tot zu sein. Aber Jesus erhält diesen kleinen Glauben von Jairus am Leben, um ihn dann nochmal auf eine höhere Ebene zu führen. Jesus möchte Jairus den Glauben stärken und zeigen: Hey, es lohnt sich, mir zu vertrauen. Egal wie schlecht es dir geht, egal durch welchen Tiefen es geht im Leben, aber es lohnt sich. Wenn wir Jesus um Hilfe bitten, dann werden wir manchmal mehr geben müssen, als wir eigentlich wollen. Jairus musste das Leben seiner Tochter geben. Aber wir werden auch mehr bekommen und auch Jairus hat mehr bekommen, als wir erwarten würden. Übrigens, auch bei der blutflüssigen Frau hat Jesus ganz ähnlich gehandelt. Sie wollte geheilt werden, ohne erkannt zu werden. Aber auch sie musste mehr geben, als sie erwartet hat. Sie musste sich outen, sie musste sich Jesus zeigen, der Menschenmenge zeigen und sich bloßstellen und sagen: Ja, ich bin die Person, die euch alle angefasst hat. Aber sie bekam auch mehr, als sie erwartet hat. Nämlich eine persönliche Beziehung mit Jesus. Und einen gesunden Glauben. Wenn Jesus uns hilft, dann wird er uns mehr helfen, als wir gedacht hätten. Aber am Ende werden wir auch mehr gegeben haben, als wir vorgehabt haben. Viele von euch wissen, dass wir demnächst heiraten dürfen. Und ich weiß nicht, ob es auch einige von euch wissen, vorher war ich eigentlich lange Jahre Single. verhältnismäßig lang. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, da war ich 25. Und in meinem Freundeskreis, der wurde immer dünner, immer kleiner, weil immer mehr in Beziehungen getreten sind, geheiratet haben, Kinder bekommen haben. Viele von euch kennen es vielleicht auch. Und irgendwann ist man so gefühlt fast der Einzige noch, der Single ist. Auch als Jugendleiter musste ich feststellen, meine Teilnehmer immer mehr in Beziehungen und die ersten heiraten schon und ich bin immer noch alleine. Das ist mir mal schwerer gefallen, mal leichter gefallen. Aber immer wieder war dann doch dieser Wunsch da und so, Herr Jesus, ja, wann bin ich eigentlich dran? Darf ich auch mal? Und man wartet und man wartet. Und das hört sich jetzt so schlimm an, wenn Singlezeit ganz schrecklich war. Nee, war es nicht. Es war durchaus eine schöne Zeit, aber es gab durchaus diese Phasen, wo man sich denkt, was soll das alles und wann bin ich mal dran? Und man wartet, dass Jesus eingreift und endlich was tut. Jetzt im Nachhinein, da staune ich darüber, wie Gott alles gelenkt hat. Den Zeitpunkt, die Frau, besser geht's nicht, zum richtigen Moment. Wo ich mir so denke, hey, Jesus, das war richtig. Gott sei Dank hast du gewartet und hast mir geholfen zu warten. Es war richtig so. Früher wäre wahrscheinlich nicht so cool gewesen, so während dem Studium und wäre es finanziell schwierig gewesen, wäre Zeit schwierig. Es war genau richtig. Es hat sich gelohnt, auf Jesus zu warten. Auch wenn es manchmal schwer ist. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, warte auf Jesus. Ja, manchmal fordert Gott sehr viel von uns. Aber er schenkt uns auch unfassbar viel. Vertraue Gott. Selbst wenn die Fakten eigentlich dagegen sprechen, wenn sogar die Bedürfnisse dagegen sprechen, aber Gott ist größer. Manchmal werden wir ungeduldig. Das geht mir auch so. Und wenn ich an meine jetzige Jobsituation denke, da wäre ich auch ungeduldig und sage mir, Herr Jesus, also jetzt mach doch endlich mal und tu was. Und ich wünsche mir, dass Gott schneller als alle Hebel in Bewegung setzt. Aber im Grunde zeigt doch diese Ungeduld und diese Panikmache, dass wir Gott nicht völlig vertrauen. Wir sind überheblich. Wir meinen, es besser zu wissen als Gott. Stellen uns vielleicht sogar über Gott. Wir wissen ja, was wir brauchen und wann wir es brauchen. Aber wir sind nicht Gott. Manchmal nutzt Gott gerade auch dieses Warten auf etwas, um diese Eigenschaften, diese Arroganz und diesen Stolz vielleicht so ein bisschen aus dem Herzen zu spülen und uns zu zeigen, hey, Gott ist größer. Und diese Arroganz, den Stolz zu ersetzen mit guten Eigenschaften, mit Geduld und mit einem guten Glauben. Und deshalb vertraue Gott, sei nicht ungeduldig und warte auf ihn. Wie liebevoll dabei Jesus mit uns umgeht, das zeigt sich dann auch in diesem Umgang mit dem kleinen Mädchen, das da liegt. Er geht in dieses Zimmer hinein mit den Eltern, mit den Jüngern, die dabei sind. Er ergreift es bei der Hand und sagt, Talita cum. Das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, stehe auf. Für Jesus hat selbst der Tod nichts zu sagen. Das ist der Tod nur wie ein Schlaf. Deshalb sagt er auch zu den Menschen, das Mädchen schläft nur. Und jetzt spricht er hier das Mädchen mit einem Kosenamen an. Bei uns in den Übersetzungen, da steht so, Mädchen, steh auf. Aber eigentlich ist es ein Kosenamen, wie es Eltern für ihre Kinder gebrauchen. Was so viel bedeutet wie, Schätzchen, steh auf. Wie Kinder bei ihren Eltern Geborgenheit finden und ruhig werden, wenn die Eltern ihre Kinder an der Hand nehmen in schwierigen Situationen, so finden auch wir bei Jesus Ruhe und Gelassenheit. Seine Hand, sie führt uns durch die dunkelste Nacht. Und eines Tages wird er auch zu uns sagen, wird er zu dir und zu mir sagen, Schätzchen, steh auf. Es ist Zeit aufzustehen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, nachdem du das jetzt alles gehört hast. Sicher wird dem einen oder anderen, der
jeweils ein anderer Punkt wichtig geworden sein. Aber vielleicht sitzen hier zwei Personengruppen im Raum. Hier sitzen Menschen, deren Hand noch nie von Jesus ergriffen wurde. Sie liegen vielleicht genauso wie dieses Mädchen tot im Bett. Sie sind geistlich tot, leben ohne Jesus und haben noch nie diese Hand von Jesus gespürt. Ich möchte dich heute ermutigen, lass dich von Jesus zum Leben erwecken. Der Oliver hat es vorhin in der Vorstellung kurz erzählt, wie Jesus ihn erweckt hat und seine Familie. Bitte Jesus darum, dass er deine Hand ergreift und dich zum Leben erweckt, wie er dieses Mädchen erweckt hat. Dann gibt es da vielleicht auch die zweite Personengruppe, und ich vermute mal, das ist der deutlich größere Teil. Der lebt schon lange mit Jesus. Den geht es so wie dem Jairus. Man hat den Eindruck, dass Jesus zu langsam ist. Wir müssen zu lange auf ihn warten. Man betet schon jahrelang für diese eine Sache oder für viele Dinge. Man fragt sich, warum muss ich so lange warten? Warum geht es nicht schneller? Jesus, er liebt uns doch und der muss doch eingreifen. Und wir versuchen, ihn zur Eile zu treiben. Jesus selber, er hat uns so unfassbar stark geliebt, dass er am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat. Er hat alles, wirklich alles gegeben, bis auf den letzten Blutstropfen, um uns zu erlösen, uns reinzuwaschen und uns in Beziehung zu setzen mit Gott. Hier in der Geschichte nahm Jesus die Hand des Kindes, um es zum Leben zu erwecken. Am Kreuz, da hing Jesus und er hat die Hand seines Vaters losgelassen, um für unsere Schuld, für unsere Sünde, die wir verbockt haben, zu bezahlen. Das für dich und für mich. Warum sollten wir jemanden, der uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben gegeben hat, zur Eile treiben? Er hat doch alles gegeben. Dann wird er das, was uns hier auf Erden noch fehlt, auch noch irgendwie geben oder wenigstens durchtragen. Es wird nicht alles hier auf Erden gut werden. Manche Dinge werden wir bis zum Ende mitschleppen müssen und ertragen, erleiden müssen. Aber dabei wird es uns wie im Jairus gehen. Jesus wird uns durchtragen und uns auf eine nächsthöhere Glaubensebene führen und uns helfen, auch durch diese dunkle Nacht hindurch. Aber eines Tages dann kommt auch der Moment, wo er zu uns sagen wird, Schätzchen, steh auf. Es ist Zeit, aufzustehen. Wenn Jesus wiederkommt und eine neue Schöpfung macht, eine Schöpfung, wo es kein Leid mehr geben wird, kein Tod, keine Tränen, dann dürfen auch wir aufstehen und dann werden wir alles hinter uns lassen können. Eines Tages kommt er wieder, um uns in die Herrlichkeit zu holen. Und deshalb lasst uns geduldig warten. Auch wenn das heißt, dass wir vieles hergeben müssen, mehr als wir eigentlich gewollt haben wollen. Aber er wird uns auch mehr schenken, als wir jemals erwarten können. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Ja, großer Heiland, ich danke dir dafür, dass du der Herr vom Leben und auch vom Tod bist. Ich danke dir, dass du dich nicht aus der Eile bringen lässt, dass du ruhig bleibst, dass du geduldig bist. Ja, am Kreuz hast du es bewiesen und im Garten Gethsemane, wie geduldig du bist und alles erträgst, selbst das schlimmste Leid. Ja, Herr, aber manchmal fällt es uns schwer zu warten und geduldig zu sein. Ich möchte dich bitten, dass du uns da die Kraft schenkst und den Glauben schenkst, wie es am Jairus geschenkt hast. Ja, an dir festzuhalten. Ja, du trägst uns durch, selbst durch die dunkelsten Nächte des Lebens. Ja, Herr, wir möchten dich bitten, dass du noch viele Menschen in unserem Umfeld erweckst, so wie du die Tochter vom Jairus erweckt hast aus den Toten, dass du erweckst und sie zu geistlich neuem Leben führst. Du siehst die Menschen in unserer Familie, die dich noch nicht kennen, auch Arbeitskollegen und Freunde. Ja, Herr, ich möchte dich bitten, dass du eine Erweckung schenkst und sie dich kennenlernen dürfen. Möchte ich aber auch bitten, dass du uns mutig machst, dass du die richtigen Worte schenkst, wenn es an der Zeit ist, Zeugen zu sein und von dir weiterzusagen. Danke, dass du in uns lebst, dass du bei uns bist und uns durchträgst. Komme, was wolle. Amen.